Sie hören Kontrafunk aktuell. Das deutsche Parlament hat im März dieses Jahres neue Sonderschulden gebilligt, die jede Vorstellungskraft eines Normalbürgers sprengen. Dafür wurde eigens die bislang als heilig geltende Schuldenbremse geändert. Und hinsichtlich der Rüstungsausgaben soll es überhaupt keine Grenzen mehr geben. Knebelt sich Deutschland mit diesen aberwitzigen Schulden für die Zukunft? Denn die Kredite müssen ja mit Zins und Tilgung zurückgezahlt werden. Wir wollen das und anderes erörtern jetzt mit Michael von Prolius, deutscher Wirtschaftshistoriker, Unternehmensberater und Publizist. Herzlich willkommen, Herr von Prolius.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr von Prolius, nach jüngsten Berechnungen wird die Zinslast im Staatshaushalt Deutschlands bis 2029, und das ist ja nicht mehr so weit, mehr als 100 Milliarden Euro betragen und sich damit gegenüber diesem Jahr verdoppeln. Ist das noch verantwortliches Handeln der Politik?
Ich würde ganz gerne mit einer Gegenfrage einsteigen und sagen, Deutschland zahlt im Moment 50 Milliarden Zinsen, wenn wir das vereinfacht formulieren wollen, dann eben 100 Milliarden oder mehr. Das ist mehr als der Mehretat. Was läuft da schief?
Sie gelten ja als jemand, der sagt, die Verschuldung an sich oder die Quote der Neuverschuldung im Zusammenhang mit Bruttoinlandprodukt oder Staatshaushalt ist nicht so sehr das Problem, sondern wie man damit umgeht. Wie soll denn ein Staat damit umgehen?
Ich glaube, dass das nicht das Kernthema ist, mit dem wir uns hier befassen dürfen. Nun ist die Frage, ob die Ausgaben an sich des geliehenen Geldes, das nicht da ist, das refinanziert werden muss, ob das noch tragfähig ist. Und da gibt es diese moralische Perspektive, so würde ich das deuten, die Sie genannt haben. Und es gibt die ökonomische und es gibt natürlich politische und gesellschaftliche Perspektiven. Und wenn wir nur auf den Staat und die ökonomische Perspektive gucken, dann würde ich sagen, derzeit und auch mittelfristig ist das kein Problem. Die Schuldenquote ist vergleichsweise moderat, ungefähr 63% des BIP. Wenn Sie das mit anderen Ländern vergleichen, beispielsweise Japan, den Ausreißer ganz nach oben, aber auch den USA, Großbritannien, Italien, Frankreich, dann ist das in Relation dazu noch in Ordnung. 2010 war die Schuldenquote deutlich über 80%. Und die Fragen, die sich anschließen, wenn man nur auf den Staat guckt, ist die Finanzierung, kurz-, mittel-, langfristig und die Ausgaben, wofür tätig ist der Staat. Und ich glaube, am Ende dieser Thematik steht dann die Frage, ist das ein Weg in den Staatsbankrott? Aber ich will Ihnen da nicht vorgreifen.
Ja, da möchte ich dann gleich mal anschließen mit dem Staatsbankrott. Es gilt ja oder es schwebt ja immer wieder die Behauptung durchs Netz, durch alle möglichen Debatten, dass ein Staat eigentlich gar nicht wirklich bankrott gehen kann. Stimmt das?
Wenn wir historisch einmal gucken, dann finden wir bei Schiller und Don Carlos eine überraschende Antwort, nämlich Philipp II. Von Spanien, der damals eines der wohl reichsten Länder der Welt regierte und während seiner Amtszeit 4-mal Staatsbankrott anmelden musste. Dieser Staatsbankrott hat aber das Land nicht davon abgehalten, seine Macht auszuüben, den König an der Spitze zu halten und hat die Banken, die das finanziert haben, auch nicht geschädigt. Im Gegenteil, sie haben dabei noch einen ordentlichen Schnitt gemacht und verdient. Und da ist in Deutschland der Weg enorm weit. Wenn Sie sich die Beispiele in Erinnerung rufen, die ich genannt habe, zu anderen Ländern, wenn Sie sich das Bruttoinlandsprodukt von der Größe her anschauen, dann sind wir dabei über 4 Billionen Euro nominal vom BIP 2024. Das sind also Größenordnungen, bei denen man sagen kann, jetzt mit der bestmöglichen Bonität und auch mittelfristig aufgrund der niedrigen Schuldenquote ist das gar kein Thema. Aber es lauern eine ganze Reihe von gravierenden Problemen und die betreffen sowohl den Staat als auch andere.
Eine Folge haben wir jetzt schon erlebt. Viele Kritiker dieser Neuverschuldung, dieser Sondervermögen haben ja davor gewarnt, dass sehr schnell die Rechnung aufgemacht wird, dass wir bei den Ausgaben kürzen müssen, um diese neuen Ausgaben irgendwie gegenzufinanzieren. Und genau das passiert ja, dass jetzt am Bürgergeld herumgewurstelt wird. Die Bürger fragen sich ja, wir sollen für etwas zahlen. Ich nehme da jetzt nur mal das Beispiel Rüstung, wo überhaupt nicht klar und sicher ist, ob wir tatsächlich derart viel Geld brauchen, um uns Waffen neu anzuschaffen, wie zum Beispiel Panzer, die durch sehr billige Drohnen jederzeit außer Gefecht gesetzt werden können. Kurz und gut, der Bürger fragt sich natürlich, warum soll ich jetzt eigentlich bluten für Ausgaben, die ich gar nicht richtig nachvollziehen kann, wenn ich jetzt mal von notwendigen Infrastrukturprojekten absehe?
Ich würde folgenden Punkt hervorheben. Die Bürger stellen eine Frage zu einer Thematik, bei der sie nicht davon überzeugt sind, dass diese Ausgaben zu tätigen sind. Dahinter steht eine weitaus grundsätzlichere Frage. Und da kann man denn nun zwei Punkte anknüpfen. Erstens, es gibt überhaupt nur 5 Wege, wie der Staat mit der Verschuldung umgehen kann. Das eine ist ein Wirtschaftswachstum. In der Regel ist es ein hohes Wirtschaftswachstum. Das zweite ist das Thema, was wir auch schon gestreift haben, nämlich den Zahlungsausfall, entweder teilweise oder ganz. Dann kommt es zu einer Umstrukturierung, man nennt das auch Haircut zum Teil, ein Teil der Schulden wird gestrichen. Das dritte ist das, was wir schon seit vielen Jahren erleben, nämlich Inflation, also eine Ausweitung der Geldmenge und dann eine Kaufkraftminderung unseres Geldes. Und den vierten Punkt haben Sie gerade angesprochen, nämlich Ausgabenkürzungen. Und der fünfte sind umfassende Steuererhöhungen. Diese 5 Wege müssen nicht jeweils vollständig und alleine gegangen werden, aber insgesamt müssen sie gewissermaßen 100% ausmachen. Und zweitens, ganz grundsätzlich, sollten wir uns die Frage stellen, was soll eigentlich der Staat für Aufgaben erledigen? Und die müssen natürlich dann finanziert werden. Und dafür ist der Zeitpunkt, glaube ich, gekommen, darüber sich grundsätzlich Gedanken zu machen.
Da heißt es ja dann immer, wenn ich mich richtig erinnere, der Staat ist der schlechtere Unternehmer. Wenn wir jetzt angucken, für was der Staat verantwortlich ist, dann fällt mir zum Beispiel auf Gebiete der sogenannten Daseinsvorsorge, der ewigen Daseinsvorsorge. Das ist vor allem die Gesundheit. Und da beobachten wir eine zunehmende Privatisierung der Gesundheitsvorsorge, dass Krankenhäuser privatisiert werden, Pflegeheime privatisiert werden, dass sich dort die sogenannten Heuschrecken festsetzen. Würden Sie mir zustimmen, dass es bestimmte Kernaufgaben des Staates gibt, die man einfach nicht privatisieren kann oder die man nicht nach Gewinnoptimierungsmaximen betreiben kann, wie eben Kultur, Pflege, Gesundheitsvorsorge, aber eben auch Verteidigung?
Grundsätzlich ist es so, dass für eine erkannte Aufgabe eine Priorität da sein muss und die muss finanziert werden. Der Staat ist der schlechtere Unternehmer. Tatsächlich zeigen uns alle Untersuchungen, dass der Staat weniger produktiv ist, dass er vor allen Dingen über viel weniger Wissen verfügt, um diese Aufgaben zu erledigen. Der amerikanische Ökonom Arnold Kling hat ein sehr, sehr lesenswertes Buch über die Finanzkrise 2007-08 folgende geschrieben. Und er bringt das im Grunde genommen unter die Formel: Die Zentralisierung von Macht hat enorm zugenommen und gleichzeitig die Dezentralisierung von Wissen auch. Sowohl in der staatlichen Verwaltung ist die Macht geballt worden, aber auch in großen Konzernen, die an der Spitze Entscheidungen treffen, die nicht unbedingt übersehen werden können, weil ihnen das Wissen, in dem Fall für die ganzen Derivate und Finanzprodukte, gefehlt hat. Und im Gesundheitssystem erleben wir etwas, dass meines Erachtens den Staatseinfluss sowohl bei den Themen, die Sie gerade angesprochen haben, der Privatisierung, gewissermaßen jetzt als Notmaßnahme erleben, aber auch bei allen anderen Bereichen, Verschwinden der Hausärzte, die Probleme in den Notaufnahmen, die Finanzierungsprobleme, die Anreize für die Ärzte und so weiter und so fort. Das Gesundheitssystem ist ein durch und durch staatliches System. Und die Frage, die sich dabei stellt, ist, kann eine staatliche Verwaltung, kann die wissen, was für gesundheitliche Verfahren, was für Medikamente, was für Abläufe in welchen Gebieten getätigt werden müssen? Oder weiß man das vielmehr dezentral, so wie die Gründerväter der sozialen Marktwirtschaft das formuliert haben, nämlich, dass die ordnungspolitischen Rahmenbedingungen durch den Staat gesetzt werden sollen und das Wissen koordiniert wird auf Märkten? Dann gibt es nur noch die Frage, was ist mit denjenigen, die es nicht selber stemmen können, sollen die Transfers bekommen? Und da würde ich einen Punkt gerne noch bei diesen etwas längeren Ausführungen anschließen. Und zwar plädiere ich dafür, den Staat in einer etwas anderen Sichtweise zu betrachten. Es ist eine Organisation, die verwaltet sich selbst, die hat eigene Interessen. Sie ist aber die Organisation, die Regeln für andere festlegt und Steuern erhebt und natürlich das Gewaltmonopol hat. Also wenn man das ganz kurz machen will und sehr zugespitzt, ist eine Organisation, die von Zwangsabgaben lebt und über das Geld anderer Leute und deren Verwendung entscheidet.
Aber das tut sie ja nicht aus lauter Selbstzweck, sondern sie soll ja sicherstellen, dass die schwächsten Glieder der Gesellschaft eben nicht dann dastehen und Kilometer zum nächsten Krankenhaus fahren müssen oder damit leben müssen, dass Konzerne bestimmte Medikamente einfach nicht mehr herstellen oder nicht mehr importieren, weil es nicht mehr lukrativ ist. Da muss doch ein Staat die Daseinsvorsorge absichern.
Wenn wir uns nochmal zurück zur Staatsverschuldung angucken, dann sehen Sie gerade in vielen, vielen Bereichen, so ist meine Bewertung der Situation, dass die enorme Ausweitung des Staates auf nahezu alle Themengebiete, die unser menschliches Leben ausmacht, dass dies alles Baustellen sind, in denen es strukturelle und grundsätzliche Probleme gibt, in denen es Finanzierungsprobleme gibt und in denen es Anpassungs-Koordinationsprobleme gibt, in denen es Qualitätsmängel gibt. Und diese Phänomene treten alle bemerkenswerterweise auf, selbst in dem absoluten Kernhoheitsbereich, nämlich der Verteidigung, aber, wie viele Kritiker auch sagen würden, im Bereich der inneren Sicherheit, wo der Staat dominiert, wo er die Regeln vorgibt, wo er finanziert, wo er selber aktiv tätig ist, wo lobbyiert wird, wo Konzerne mit ihm bestimmte Entscheidungen treffen, die eben auf die Art und Weise, wie ich es vorhin erwähnt habe, mit konzentrierter Macht einhergehen. Und deshalb wäre meine Fragestellung, die ich in den Raum stellen würde, was ist die Aufgabe des Staates? Wer koordiniert in einer komplexen, dynamischen Welt die Aufgaben? Wer ist in der Lage, das, was wir gemeinsam beide verfolgen wollen, bestmöglich zu tun? Ist das eine Staatsbürokratie mit Verwaltungsbeamten? Oder ist das eine flexible Koordination, bei der das bestmögliche Wissen von vielen Leuten, Ärzten, Ökonomen, den Kunden gewissermaßen im Gesundheitssystem, die ihre Feedbacks wirksam geben, ist das die bessere Alternative? Und ich denke, dass da ein grundsätzlicher Neujustierungsbedarf besteht.
Was halten Sie von der These, dieser Staat sorgt nur dafür, dass Gewinne privatisiert und Schulden verstaatlicht werden?
Im Zusammenhang mit der Finanzkrise ist es ein absoluter Treffer. Das ist so. Wenn Sie aber gerade dieses Thema der Finanzkrise und unser Thema heute der Staatsschulden nehmen, dann kann man diese auch unbeabsichtigte negative Serie von Folgen für gerade diejenigen, die am ärmsten dran sind, gut beschreiben. Der Staat ist aufgrund der hohen Staatsverschuldung immer mehr darauf angewiesen, dass es Niedrigzinsen gibt. Wenn Sie Niedrigzinsen haben, können Sie die Verschuldung einfacher stemmen, weil, wie Sie eingesagt haben, die Zinskosten nicht so hoch sind und es gleichzeitig einen Anreiz, sich noch weiter zu verschulden, weil es tragfähig ist. Folge dieser Niedrigzinsen ist aber, dass diejenigen, die wenig Geld haben, die nicht in der Lage sind, auf den Finanzmärkten mit Hebeln zu arbeiten und überschüssiges Kapital haben, dass die in Deutschland insbesondere als traditionelle Sparer entweder kein Geld hinzugewinnen durch die Anlage auf dem Sparbuch oder auf dem Konto, sondern dass sie entweder mit einer Null rausgehen oder sogar Geld verlieren. Und das ist die eigentliche Dramatik, dass sie eine Geldpolitik haben, zusammen mit einer Steuer- und Abgabenlast, die dafür sorgt, dass den gerade armen Leuten das Geld aus der Tasche genommen wird, unsichtbar, noch dazu, weil sie sich mit dem bestehenden Geld, was sie haben, immer weniger kaufen können, weil über den sogenannten Cantillon-Effekt die Preise in die Höhe geschossen sind, während ihre Einkommen, ihre Löhne nicht mitgestiegen sind. Das heißt, Sie haben hier einen kurzen Einblick in ein sehr komplexes System, in dem der Staat gewissermaßen mit der rechten Hand gibt und die ist sehr sichtbar, indem er soziale Transfers übermittelt. Und mit der linken Hand nimmt er das aus der Tasche wieder raus. Einer der Gründerväter der sozialen Marktwirtschaft, Alexander Rüstow, hat das sehr schön beschrieben. Er lege großen Wert darauf, ein Pumprohr in die Taschen seiner Bürger zu legen. Gleichzeitig sei aber ein kompliziertes System mit Saugrohren angebracht worden. Und die Aufgabe des Staates sei es nun, dieses unheimliche Maschinengebilde aus Pump- und Saugrohren in Betrieb zu halten. Wenn wir auf das Thema Staatsverschuldung nochmal zurückkommen und aus der größten beachteten Katastrophe unsere Lehren ziehen, und die fand 1923 statt mit der Hyperinflation und dem totalen Zusammenbruch der Währung, dann könnte die Lehre lauten, nicht die Notenpresse selber ruiniert die Ordnung, sondern die Anmaßung, eine Ordnung drucken zu können.
Muss sich Deutschland weniger Sorgen wegen der sprunghaft gestiegenen Verschuldung machen, sondern nur darauf achten, dass es das frische Geld sinnvoll einsetzt? Kann ein Staat wirklich bankrott gehen? Was sind eigentlich die wirklichen Kernaufgaben eines Staates? Über diese und andere Fragen redeten wir mit dem deutschen Wirtschaftshistoriker, Unternehmensberater und Publizisten Michael von Prolios. Vielen Dank für das Gespräch, Herr von Prolios.
Ich danke Ihnen, Herr Peter.